Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Nikolas Kreuter und bevor es losgeht, wollte ich dir noch kurz den Werbepartner der heutigen Folge vorstellen, der diese Episode sponsert. Dazu eine kurze Geschichte. Ich war ja letztens wieder in der Schweiz und habe am Flughafen auf mein Gepäck gewartet. Da höre ich neben mir jemanden sagen, also ich mache mein Handy erst wieder im Hotel an, das ist sonst viel zu teuer. Und ich dachte mir nur, warum? Wir leben doch im Jahr 2025 und ich habe den beiden zwar ein Pärchen dann auch empfohlen, die Saily App herunterzuladen und sich dort einfach ein günstiges Datenpaket für die Schweiz zu kaufen. Dafür braucht es keine extra SIM-Karte, denn du nutzt einfach eine eSIM und bist schon nach wenigen Sekunden vor Ort im schnellen und vor allem sicheren Internet. Der Saily Adblocker sorgt auch dafür, dass du viel weniger Werbung angezeigt bekommst und das spart natürlich auch nochmal Datenvolumen. Also du weißt, ich bin großer Fan von Saily. Schau jetzt in den Shownotes, dort gibt's den Link zur App. Und ganz wichtig, bei der Buchung unbedingt meinen Gutscheincode einfach aussteigen angeben und 15% extra sparen. Viel Spaß dir bald im Urlaub und jetzt geht's los mit der Folge.
Ich musste auch noch unser Haus fertig machen, an dem ich schon 6 Jahre gebaut hatte. Und haben dann alle Vorbereitungen getroffen, haben das Haus verkauft. Und als dann alles soweit fertig war, haben wir dann unser ganzes Haus in einen Lastwagen geladen und sind dann mit dem Lastwagen und einem Auto nach Montenegro gefahren.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Kannst du dir vorstellen, nachdem du 10 Tage durch ein Land gereist bist, in dem du vorher noch nie warst, direkt dorthin auszuwandern? Ja, was sich ziemlich verrückt anhört, hat mein heutiger Gast mit seiner Familie getan. Es geht heute zurück nach Montenegro. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Nikolas Kreuter und ich habe heute auch noch eine persönliche Ankündigung zu machen, denn es gibt bald etwas Neues hier bei Einfach Aussteigen, denn wir wachsen und du kannst Teil davon werden. In den letzten Monaten habe ich im Hintergrund an etwas Besonderem gearbeitet, das meinen Auswanderer-Podcast noch persönlicher, näher und wertvoller machen soll für alle, die nicht nur zuhören, sondern selbst den nächsten Schritt im Leben machen wollen, egal ob im In- oder im Ausland. Klingt gut, oder? Ab nächster Woche startet also etwas Neues. Ein Ort für alle, die mehr wollen. Mehr Stories, mehr echte Einblicke, Tipps und Inspiration. Ich kann dir jetzt noch nicht alles verraten, aber nur so viel, ab dem nächsten Mittwoch, den 11. Juni, geht's offiziell los. Wenn du den Start nicht verpassen willst, dann trag dich jetzt noch schnell in den kostenfreien Auswandererletter ein. Damit bleibst du immer auf dem Laufenden. Link dazu gibt's in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Und jetzt erstmal viel Spaß mit der heutigen Episode.
Mein Podcast.
Es geht jetzt in eines der kleinsten, aber landschaftlich spektakulärsten Länder Europas, nach Montenegro. Dort gibt es nicht nur den südlichsten Fjord Europas, glasklares Meer, eine Berglandschaft, die mich an die Schweiz erinnert, sondern auch mittelalterliche Altstädte. Trotz dieser überschaubaren Größe hat Montenegro gleich 3 Klimazonen. Mediterranes Küstenklima, kontinentales Wetter im Landesinnern und alpines Klima im Hochgebirge. Immer mehr Auswanderer entdecken das Land für sich und das ist auch der Grund, weswegen wir heute eine weitere Folge dazu machen. Mein Podcast ist Andreas Reichherzer. Er ist genau vor einem Jahr, also im Juni 2024, mit seiner Frau und seinen 2 Kindern von Deutschland an die Bucht von Kotor in Montenegro ausgewandert. In seinem alten Leben hatte er eine Festanstellung als Fachinformatiker. In Montenegro baute sich gerade eine Selbstständigkeit auf. Was die Familie dazu gebracht hat, Deutschland zu verlassen und ausgerechnet nach Montenegro zu gehen, in ein Land, das noch nicht zur EU gehört, das will ich natürlich wissen. Und ich werde ihn auch fragen, was die größten Hürden am Anfang waren und wie sie sich jetzt nach einem Jahr einleben konnten. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen beim Podcast. Hallo Andreas.
Hallo Nikolas.
Andreas, wenn du bei dir aktuell aus dem Fenster schaust, was siehst du da gerade?
Wenn ich bei mir aus dem Fenster schaue, dann sehe ich die wunderschöne Bucht von Kotor. Ich sehe Berge im Hintergrund, direkt das Meer Und heute haben wir auch noch Glück, da steht gerade ein sehr großes Kreuzfahrtschiff.
Ja, also ich habe im Vorfeld dieser Folge mir mal Fotos angeguckt von dieser Bucht. Die ist ja 30 Kilometer lang, die sieht ja megamäßig aus. Also vielleicht kannst du das mal beschreiben, wie man sich das vorstellen muss.
Ja, also schwer zu beschreiben. Die ist wirklich äußerst groß. Wenn man mit dem Boot hier durchfährt, dann dauert es eine halbe Ewigkeit, bis man in der Bucht drin ist. Aber auch mit dem Auto dauert es sehr lange, rein oder rauszufahren. Die Bucht ist einfach unglaublich groß, ist atemberaubend. Die Berge sind über 1000 Meter hoch und dann hat man das Meer da drin. Es ist traumhaft schön.
Ja, ich habe mir das eben da angesehen. Das sieht fast so aus wie in der Schweiz, nur noch krasser, weil diese Berge auch so nah sind und quasi unterhalb dieser Berge sind ja diese Dörfer oder sind da Städte, was da quasi um diese Bucht herum ist.
Da ist kein Platz für Städte. Also das sind wirklich kleine Dörfer mit vielleicht 2000 Einwohnern oder 1000. Also ist nicht wirklich viel Platz. Und die Dörfer, die erstrecken sich auch über teilweise mehrere Kilometer, weil man halt einfach nur Platz für, ich weiß nicht, vielleicht 5 Häusereien hat. Es ist sehr, sehr malerisch und vor allem wunderschön, wenn dann die Nacht hereinbricht und die Lichter dann von den einzelnen Häusern sich dann auf dem Meer spiegeln. Traumhaft schöne Szenerie.
Also Fotos gibt es auch auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen, da unbedingt mal reinschauen. Dann habe ich mir noch angeguckt, ihr kommt aus Neu-Ulm an der schönen Donau. Als ich mir da Fotos angeguckt habe, dachte ich auch, das ist ja echt traumhaft. Warum will man da dann eigentlich wegziehen?
Ja, richtig. Wir sind aus der Nähe von Ulm. Auch da ist es wunderschön, ja. Aber Ulm hat so ein kleines Problem mit Nebel. Also es ist sehr viel Nebel aufgrund der Donau. Was aber nicht der Hauptgrund war. Einer der Hauptgründe war, wir hatten, also meine Frau und ich hatten eigentlich schon immer den Traum, mal am Meer zu leben. Und als ich 40 geworden bin, kam irgendwann mal so die Frage zu mir selbst, ob es das jetzt war, ob das jetzt mein Leben bestimmt für die nächsten 30 Jahre. Ich gehe morgens zum Arbeiten, ich komme nach Hause, dann ist noch ein bisschen Kinderzeit und dann geht's ins Bett und am nächsten Tag das Gleiche wieder und man freut sich auf das Wochenende. Und als ich mir die Frage immer häufiger gestellt habe, sind dann auch immer mehr die Gedanken gekommen, dass man vielleicht doch was dagegen tun sollte. Und dann sind wir auf die Suche gegangen nach einem Ausweg.
Hat deine Frau diese Gedanken auch gehabt?
Sie hatte schon immer den Traum, am Meer zu leben. Bei ihr war es ähnlich. Sie hatte aber einen anderen Alltag als ich. Aber auch bei ihr war es so, dass einfach die Frage so ein bisschen aufkam, ob sich da nichts mehr ändert. Und ja, dann sind wir gemeinsam auf die Suche gegangen und haben dann auch mehrere Länder in den näheren Fokus gerückt und haben da Anstrengungen in diese Richtung unternommen, Informationen gesammelt, was so für Probleme oder was für Herausforderungen es gibt, in die Länder zu kommen, und sind dann irgendwann bei einer Recherche ist meine Frau dann über Montenegro gestolpert. Ja, ich wusste erstmal gar nicht, als sie dann mit dieser Story um die Ecke kam, wusste ich erstmal gar nicht, wo Montenegro liegt und musste mich dann erstmal so ein bisschen schlau machen.
Was hast du gedacht, wo?
Ich hab überhaupt keinen Plan gehabt, wo Montenegro liegen soll. Ja, ich hatte es auch noch nie gehört gehabt. Und als ich dann mitbekommen habe, dass es an der Adriaküste, also an der Adria ist und ja, unterhalb von Kroatien und schön warm. Und ja, dann haben wir uns ein paar Dokus über Montenegro angeguckt und ich glaube, 2 Monate später oder 3 Monate später haben wir dann einen Spontanurlaub in Montenegro gemacht mit unseren Kindern zusammen. Unser Ferienhaus war auch in der Bucht von Kotor, ungefähr 1 Kilometer entfernt, Luftlinie von da, wo wir jetzt wohnen. Die hat, glaube ich, so einen bleibenden Eindruck bei uns hinterlassen, weil wir am ersten Tag gesagt haben, ja, das ist es.
Wirklich?
Wirklich. Also wir sind hier angekommen und man muss hier schon, wenn man von Kroatien kommt, dann muss man entweder um die ganze Bucht einmal herumfahren oder man nimmt die Fähre und fährt mit der Fähre. Und als wir auf der Fähre waren, war das Ganze schon sehr malerisch, sehr schön. Ja, so wie in einem schönen Film einfach. Und da fing das Ganze schon an. Und dann haben wir uns das Land ein bisschen erkundet. Und wir sind nicht weit gekommen. Wir waren ja nur in der Bucht am ersten Tag. Und haben am Abend vom ersten Tag gesagt, also wenn jetzt nichts Überraschendes mehr kommt in den nächsten 10 Tagen, dann dieses Land.
Wie oft seid ihr dann da nochmal hingereist, bevor ihr dahin ausgewandert seid?
Kein einziges Mal mehr.
What? Ja. Das heißt, wie viele Wochen insgesamt? Also 2 Wochen dann, oder wie?
Wir waren 10 Tage hier, ja.
Wow. Also das heißt, ihr seid mit dem Gefühl dann zurückgefahren, hierhin wollen wir auswandern.
Ja, richtig.
Das heißt, ihr seid dann nach Hause. Man muss ja dazu sagen, ich habe das kurz in der Einleitung auch erzählt, du hast als Fachinformatiker gearbeitet, Festanstellung, hast dir nebenbei so ein Drohnenverleih-Business aufgebaut, wo eben so diese Flugdrohnen verliehen werden. Deine Frau hat glaube ich, auch gearbeitet. Wie habt ihr das dann am Ende entschieden, jetzt zu sagen, okay, wir machen da jetzt wirklich einen Haken an das alte Leben und stürzen uns jetzt in was, wo wir ja eigentlich gar nicht, noch nicht so richtig wissen, was uns da erwartet. Mal abgesehen von der Postkartenidylle.
Ich bin etwas abenteuerlustiger als meine Frau. Meine Frau ist eher so die vorsichtige Person. Und ich bin eher so derjenige, der auch mal was wagt. Wir hatten eigentlich, als wir hier waren, ein sehr gutes Gefühl. Natürlich wussten wir nicht alles. Und wir hatten auch die, ich sage jetzt mal, Schattenseiten von Montenegro, natürlich überhaupt nicht auf dem Schirm, aber wir haben einfach mal unser aktuelles Leben gegenüber diesem Leben, was wir uns hier vorstellen, eine Gegenüberstellung gemacht und sind dann einfach zu dem Entschluss gekommen, also wir haben angenommen, dass das besser sein könnte und haben dann Anstrengungen in diese Richtung unternommen, dass wir auswandern können. Und hatten eigentlich die Auswanderung dann auch zum Ende des Jahres geplant. Also der Urlaub war Mai, Juni und wir wollten eigentlich bis zum Jahresende dann auswandern. Haben es aber dann nicht ganz geschafft, weil es doch alles ein bisschen länger gedauert hat. Ich musste auch noch unser Haus fertig machen, an dem ich schon 6 Jahre gebaut hatte. Und haben dann alle Vorbereitungen getroffen, haben das Haus verkauft und das war auch spannend. Und als dann alles soweit fertig war, haben wir dann unser ganzes Haus in einen Lastwagen geladen und sind dann mit dem Lastwagen und einem Auto nach Montenegro gefahren.
Was haben die Nachbarn gesagt?
Die einen haben gesagt, ja, wir wussten schon immer, dass ihr anders seid. Also es kam aber mehr von familiärer Seite. Meine Eltern, die hatten schon so einen vagen Verdacht, dass wir nicht allzu lange in Deutschland bleiben würden. Die Nachbarn, die waren teilweise sehr überrascht, weil wir genauso wie alle anderen, also es war ein Neubaugebiet damals und wir haben alle zusammen angefangen, ein Haus für uns zu bauen, ja, für jeder für sich und ich habe auch bei vielen anderen immer mitgeholfen oder habe gesehen, wie dann das Haus so entsteht und was die alles für Anstrengungen reinstecken. Und genauso haben die Leute das auch bei mir gesehen. Und sie waren dann doch sehr überrascht, als wir gesagt haben, wir verkaufen unser Haus. Und viele haben auch gesagt, dass wir mutig sind und dass sie da großen Respekt davor haben. Und einige haben dann auch gesagt, ich könnte das nicht.
Die eine oder andere fragt sich jetzt vielleicht, was war denn eigentlich euer Plan? Eben, ich habe es auch vorhin gesagt, du warst fest angestellt, hattest einen Job, sicheres Einkommen, hast hier nebenbei eben diese Drohnenvermietung aufgebaut. Wovon wolltet ihr in Montenegro leben?
Zuerst wollten wir die Drohnenvermietung mit hier nach unten nehmen und wollten hier unten den Tourismus so ein bisschen versorgen mit Drohnen. Haben dann aber dort wieder so ein paar logistische Problemchen festgestellt, die das Ganze etwas komplexer gemacht hätten und sind dann irgendwann auf die Idee gekommen, Mensch, ich habe jetzt schon so viel Erfahrung mit dem Fliegen von Drohnen und mit den Problemchen, die so die Leute haben, wenn sie sich eine Drohne kaufen und Aufnahmen machen wollen, die so aussehen, wie man sie halt im Internet oder so sieht. Im Normalfall ist es so, dass man das nicht so ohne weiteres hinbekommt. Man braucht Flugerfahrung, man braucht Ahnung, wie man die Drohne steuert. Und da haben viele Leute Probleme und sind danach frustriert oder ärgern sich, weil sie es halt einfach nicht hinbekommen. Und ja, dann haben wir in Deutschland so ein Grobkonzept für diesen Kurs entwickelt und hatten dort dann auch Testteilnehmer, mit denen wir das Ganze durchgespielt haben. Und die Ergebnisse waren schon äußerst gut. Und nachdem wir dann gesehen haben, okay, das könnte was werden, haben wir dann angefangen, also hauptsächlich dann hier, als wir in Montenegro angekommen sind, haben wir dann angefangen, unser Online-Business des Drohnencoachings aufzubauen mit Homepage und Online-Kurs und allem drum und dran und sind jetzt dabei, anderen Leuten beizubringen, wie man richtig eine Drohne fliegt.
Ihr seid jetzt seit einem Jahr in Montenegro, habt entsprechend auch dieses Business jetzt ein Jahr. Wie ist das angelaufen? Also könnt ihr davon gut leben oder lebt ihr hauptsächlich noch von Ersparten?
Es läuft jetzt langsam an. Also es hat sehr lange gedauert, weil wir sehr viel an unseren Technik-Sachen gearbeitet haben und einfach alles vorher fertig haben wollten, weswegen sich das alles etwas in die Länge gezogen hat. Und wir sind erst seit, ich glaube, 2 oder 3 Monaten so wirklich in der Öffentlichkeit und präsentieren, was wir machen und bieten unseren Kurs an. Es läuft jetzt langsam an, aber davon leben können wir jetzt noch nicht. Also wir leben immer noch von unseren Rücklagen vom Hausverkauf.
Wie lange könnt ihr, also mietet ihr in Montenegro und habt ihr euch so einen Plan gemacht, wie lange ihr eben auch von dem Ersparten leben könnt?
Genau, also aktuell mieten wir in Montenegro und unsere Planung war so, dass wir circa 3 bis 5 Jahre ohne Einkommen aushalten können.
Wow.
Und also wir haben uns sehr viel Zeit gegeben und wir wollten das alles auf der sicheren Schiene machen. Und ich würde es auch ehrlich gesagt niemandem empfehlen, das so knapp zu kalkulieren, weil man immer mehr braucht, als man denkt, dass man braucht.
Ja, das ist der Haken. Ich habe auch noch keinen gesagt, der meinte, ja, ich habe so und so viel Budget eingeplant und ich habe nur die Hälfte gebraucht. Also irgendwie kommt das nie vor. Ich weiß nicht, entweder kalkuliert man schlecht oder es kommt halt wirklich immer was Unvorhergesehenes.
Also es sind meistens irgendwelche unvorhergesehenen Dinge, war auch bei uns hier so, die dann einfach einen eines Besseren belehren und dann eben Kosten oder irgendwelche Zusatzausgaben generieren.
Gut, das heißt also, ihr habt auf jeden Fall Zeit, das ist schon mal wichtig, eben um da halt auch sich richtig einleben zu können, um sich da auch eine Selbstständigkeit aufzubauen. Was würdest du sagen jetzt nach einem Jahr, was waren so die größten Hürden gerade bei der Auswanderung nach Montenegro am Anfang?
Also zum einen hatten wir eine sehr große Hürde, weil wir unser Auto hier mit rein exportiert und importiert haben. Da gab es dann schon ein paar kleine Problemchen, weil unser Autoverkäufer da nicht so vorbereitet war beziehungsweise uns gut vorbereitet hatte und wir hatten auch keine Ahnung. Also waren wir in Kroatien und 2 Stunden vor der montenegrinischen Grenze und haben festgestellt, dass wir keine Exportpapiere haben. Und dann haben wir unseren damaligen Berater kontaktiert und haben dann eine Strategie uns überlegt, wie wir jetzt dann über die Grenze kommen. Und dann musste ich das Fahrzeug in Kroatien an der Grenze dann selber verzollen, was auch etwas nervenaufreibend war und sehr lange gedauert hat. Und zum Glück habe ich da dann einen unglaublich netten Montenegriner kennengelernt. Und der hat mir dann tatsächlich geholfen, sowohl beim Ausreisen nach Kroatien als auch beim Einreisen nach Montenegro. Das war eine äußerst große Hürde, die wir zu meistern hatten. Und dann war das Nächste, diesen Lastwagen, den wir dabei hatten, durch die Bucht von Kotor fahren zu müssen. Und dann letztendlich auch in diesem kleinen Örtchen, wo wir hier sind, eine äußerst steile Straße hochzufahren, die nicht viel breiter als ein Auto ist. Das war äußerst abenteuerlich, wo ich dann ein paar Mal schon mit stockendem Atem, weil wir nachts angekommen sind, um 22 Uhr, versucht habe, den Lastwagen da in den engen Gassen umherzufahren. Es war äußerst abenteuerlich.
Ich habe jetzt noch so ein bisschen dran gedacht, weil du gerade auch von den Einheimischen gesprochen hast, dass die Sprache vielleicht auch eine Hürde war oder ist. Wie steht's denn mit eurem Montenegrinisch?
Ja, Montenegrinisch ist eine äußerst schwere Sprache. Wir sprechen bruchstückhaft Montenegrinisch. Also wir können uns so ein kleines bisschen verständigen, wenn wir im Supermarkt einkaufen gehen. Hallo, tschüss und so Sachen bekommen wir hin. Auch Obst- und Gemüsesorten und was, wenn wir was brauchen, das kriegen wir alles hin. Aber ansonsten, es ist sehr vorteilhaft, wenn man sie spricht. Und man merkt auch, wenn man versucht, zum Beispiel im Supermarkt oder beim Bäcker oder so, ein bisschen Montenegrinisch zu reden und dann zum Beispiel auch fragt, ob auch Englisch möglich ist oder die dann merken, dass man ein bisschen Probleme hat, dann sind sie äußerst hilfsbereit im Vergleich zu, wenn man direkt gleich mit einer anderen Sprache herangeht. Also die Montenegriner, sie freuen sich, sagen wir es so, sie freuen sich, wenn man die Sprache ein bisschen kann und auch versucht, sie zu sprechen und sich ein bisschen zu integrieren, und dann sind sie äußerst hilfsbereit. Ich habe aber diese Sprachbarriere außer bei den Behördengängen nie als wirklich große Hürde gesehen.
Ich weiß nicht, ob du mal davon gehört hast, es gibt ja 4 Phasen des Kulturschocks. Kurz gesagt, einmal Flitterwochen, dann Frustration, dann Anpassung, dann Akzeptanz. Irgendwann kommt es dann zu diesem umgekehrten Kulturschock, wenn man wieder in der alten Heimat ist und irgendwie denkt, oh, das ist aber ganz anders und komisch hier. Was würdest du sagen, eben, ihr seid nach 2 Wochen dahin ausgewandert. Was würdest du sagen, in welcher Phase seid ihr immer noch? Also in dieser Flitterwochen-Honeymoon-Phase, wo alles rosa ist, oder schon in so einer Art Frustration oder in der Anpassung? Was würdest du sagen, wo seid ihr?
Ich denke, wir sind mittlerweile schon in der Anpassung oder sogar darüber hinaus.
Okay.
Also die Flitterwochen, die waren äußerst schnell vorbei.
Warum?
Weil wir festgestellt haben, dass die Lebenshaltungskosten doch deutlich über dem lagen, was wir anfangs kalkuliert hatten. Auch noch ein paar andere Themen dazugekommen sind, weil wir wollten hier noch bauen, und es war dann doch alles ein bisschen anders, als wir es ursprünglich gedacht hatten, wo dann eben, wie du schon erwähnt hattest, diese Frustrationsphase so ein bisschen kam. Da sind wir aber auch relativ schnell durchgewandert, weil wir dann irgendwann gesagt haben, okay, gut, wir müssen manche Dinge einfach akzeptieren, wie sie sind. Zum Beispiel auch hier in der Bucht, die Straße, die ist so schmal, dass an sehr vielen Stellen, wenn man Glück hat, 2 Autos aneinander vorbeipassen. Und hier fährt zusätzlich auch noch ein Bus durch, also der städtische Bus, der dann auch öfter mal einem entgegenkommt. Und hier fahren wir sehr oft durch. Also das ist schon mal Frustration Nummer 1. Und dann sind auch die Straßen hier nicht ganz so gut. Teilweise Schlaglöcher, die dann wochenlang offen sind und immer größer werden, bis dann irgendein genervter Bürger da Beton reinschüttet und das Loch wieder zumacht. Sind wir dann dazu übergegangen, zu akzeptieren, und ich denke, wir haben uns jetzt eigentlich mit der Situation akklimatisiert. Und ja, jedes Mal, wenn ich aufstehe und dann aus dem Fenster gucke, dann denke ich mir, hat sich gelohnt.
Das heißt, ihr konntet euch auch einleben und integrieren, weil die Angst, die ja viele haben, ist ja, man wandert an so einen schön tollen Ort aus, der eben so malerisch ist, und okay, es gibt dann Schlaglöcher und vielleicht ein paar andere Dinge, die nerven. Aber viele, glaube ich, haben auch Angst, dass sie so ein bisschen vereinsamen. Eben auch gerade, weil man die Sprache nicht so spricht, weil man irgendwie schwer Kontakt wirklich oder Freundschaften aufbauen kann zu Einheimischen. Wie ist euch das ergangen bisher im ersten Jahr?
Also wir haben auch montenegrinische Freunde. Ich denke, ein sehr großer Türöffner können Kinder sein oder sind Kinder. Dadurch, dass unsere Kinder in die internationale Schule gehen, haben wir sehr viel Kontakt zu Expats und haben eigentlich mittlerweile ein sehr internationales Publikum an Freunden gewonnen. Auch montenegrinische Freunde. Also wirklich mit den lokalen Leuten haben wir weniger Kontakt. Ich denke aber, ich habe auch das Gefühl, dass es äußerst schwer ist, wenn man keine Gemeinsamkeiten hat, wie zum Beispiel Sprache, dass es dann sehr, sehr schwer wird, hier anzuknüpfen. Wenn man jetzt allerdings in einer etwas touristischeren Gegend ist und dann nicht ganz verschlossen ist, findet man, denke ich, sehr schnell Freunde. Besonders, wie gesagt, über Kinder ist es einfach, Freunde zu finden, weil ja letztendlich das gleiche Interesse besteht, was die Kinder angeht, dass sie gut aufgehoben sind.
Ja, ich glaube, das geht jedem Auswanderer, jeder Auswanderin so, dass man natürlich am Anfang eher mal mit den Leuten connectet, zu denen man ja auch eine Verbindung hat. Und oft sind das eben andere Expats, die halt eben gerade dasselbe durchmachen oder durchgemacht haben. Von daher ist das ganz normal. So zu den Einheimischen vielleicht noch. Wie würdest du die, ne, wir reden ja über ein Balkanland, wie würdest du sie charakterisieren? Also was ist so typisch für die Einheimischen, die da leben?
Sie sind sehr entspannt, auch wenn man irgendwelche Termine macht für handwerkliche Tätigkeiten, dann, ja, wenn man Glück hat, bekommt man ein paar Minuten vorher einen Anruf oder eine Nachricht, ich bin jetzt dann gleich da, kann aber auch schon mal vorkommen, dass sie dann einfach vor der Tür stehen oder sie kommen gar nicht, hatten wir auch schon. Ansonsten muss ich sagen, sind die Montenegriner generell sehr, sehr freundlich. Was ich auch festgestellt habe, ist, dass die Montenegriner äußerst kinderfreundlich sind. Also sie, kann man fast schon sagen, sie lieben Kinder. Wir waren einmal in einem Restaurant mit Freunden und unsere Kinder wollten dann draußen noch ein bisschen spielen und wir konnten sie aber nicht sehen, weil wir an der anderen Seite von dem Restaurant saßen. Und dann hat doch tatsächlich der Kellner, der uns bedient hat, auf die Kinder aufgepasst. Und zwar ohne, dass wir ihn gefragt haben, sondern er hat einfach gemeint, ja, ich kann danach gucken. Und er hat auch nach den Kindern Ausschau gehalten. Und das fand ich dann schon sehr beeindruckend, dass eigentlich überhaupt keine Verbindung zu den Kindern bestand und er aber trotzdem so engagiert war, die Kinder da irgendwie im Auge zu behalten. Oder auch wenn man beim Einkaufen ist oder so. Also es wird eigentlich immer irgendwie die Kinder angegrinst oder angelächelt. Also bei Kindern sind die Montenegriner äußerst nett und äußerst fast schon herzerfüllt. Also sie sind sehr, sehr freundlich zu Kindern. Das Einzige, was ich halt festgestellt habe, ist, dass sie wirklich etwas entspannter sind als jetzt die Deutschen.
Ich glaube, das ist praktisch überall außerhalb von Deutschland so. Da sind die Leute einfach generell entspannter. Hier bei uns ja auch. Wenn wir gerade über die Kinder sprechen, so mit internationaler Schule und so, würdest du auch sagen, das ist was du empfehlen kannst. Das heißt, sie haben sich gut eingelebt, haben da auch Freunde gefunden. Die sind glücklich da, wo sie sind.
Also ich muss sagen, die Schule, in der wir sind, die ist äußerst gut. Die Kinder gehen unheimlich gerne in die Schule. Sie haben auch Freunde kennengelernt. Wir haben auch durch unsere Kinder jetzt mittlerweile türkische Freunde. Wir haben ukrainische Freunde, wir haben russische Freunde, auch deutsche, also auch deutsche Familien, die dort an der Schule vertreten sind. Die Kinder haben sich äußerst gut integriert. Und was ich auch sehr gut an dieser Schule finde, ist, dass die auch montenegrinisch unterrichten. Also sie haben auch Landessprachenunterricht. Und man merkt schon auch, dass sie immer mal wieder mit neuen montenegrinischen Wörtern um die Ecke kommen, die man vorher noch nicht gehört hat. Ja, das ist äußerst spannend. Also die Kinder, kann ich sagen, die sind wahrscheinlich noch besser integriert als wir.
Ja, die nehmen halt auch eine Sprache dann viel, viel schneller an, weil das alles da spielerischer ist. Kommen wir noch zu dem Punkt, den du vorhin mal so ein bisschen angemerkt hast, was so ein Haken ist, den ihr dann relativ schnell festgestellt habt, nämlich die Lebenshaltungskosten. Offenbar war ja im Urlaub der Eindruck ein anderer als später. Oder wie verhält sich das heute?
Ja, also wir hatten die Auswanderungsgedanken ja schon wesentlich länger und haben uns damit beschäftigt. Und bevor wir nach Montenegro gegangen sind, hatten wir uns ein bisschen informiert darüber. Und vielleicht waren auch die Artikel, die wir da gelesen haben, etwas veraltet. Auf jeden Fall hieß es, Montenegro sei recht billig.
Vor 2010 oder so.
Ja, du, keine Ahnung. Auf jeden Fall hieß es, Montenegro sei wohl recht günstig. Und als wir dann hier im Urlaub waren, haben wir dann aber festgestellt, okay, gut, es ist schon ein bisschen teurer als gedacht.
Was denn? Also nimm mal ein paar Preise.
Also Lebensmittel generell, Gurken, Tomaten, gerade die eigentlich Standardsachen, Gemüse, Obst. Es ist hier mittlerweile, also als wir noch im Urlaub waren, war es nur geringfügig teurer. Und wir sind jetzt ja ungefähr ein Jahr hier und wir müssen sagen, leider, dass es sich in diesem Jahr nochmal massiv verschärft hat und die Preise nochmal ordentlich angezogen haben. Und wir haben von Freunden gehört, die schon länger hier sind, dass das Ganze mit diesen noch teureren Preisen jetzt schon seit circa 2 Jahren geht. Also vor 2 Jahren hat es angefangen, dass die Preise massiv angestiegen sind. Und für Gurken zum Beispiel zahlen wir teilweise 3 Euro fürs Kilo. Oder Zitronen, wenn jetzt nicht gerade Zitronensaison ist, aber zum Beispiel Touristenhauptsaison, dann kann es auch gut mal sein, dass man 3 bis 4 Euro für ein Kilo Zitronen zahlt, was schon äußerst teuer ist. Und im Vergleich zum Winter kosten sie dann noch 99 Cent oder teilweise sogar dann 59 Cent nur. Also man merkt zum einen, dass sie die Preise massiv anheben, wenn der Tourismus anfängt. Also die Hauptsaison und aber generell, dass die Preise stark angestiegen sind, hört man aber auch von den montenegrinischen Leuten, dass die sehr, sehr unzufrieden damit sind, dass die Preise so angezogen haben und so, dass alles so teuer geworden ist. Auch Mieten sind sehr viel teurer geworden als noch vor 2, 3 Jahren.
Also ihr mietet ein Haus oder eine Wohnung und wo liegen wir da ungefähr?
Wir mieten ein Haus, wir haben aber das große Glück, dass wir das Haus sehr günstig bekommen haben. Wir zahlen 1.300 Euro Miete für das Haus, aber wir haben auch Freunde, die in der Nebenstadt Tivat wohnen und die haben eine, ich glaube, 60 oder 80 Quadratmeter Wohnung und die zahlen genau das Gleiche und die haben keinen Mehrblick und auch nebendran steht ein Haus. Das ist vermietet und da ist die Miete 3.000 Euro. Die Mietpreise sind schon sehr, sehr teuer. Wenn man allerdings etwas weiter südlicher geht, also wieder Richtung Albanien runter, werden die Mietpreise günstiger.
Alles in allem würdest du aber sagen, das Leben ist ein Ticken teurer als vorher in Deutschland.
Es ist definitiv teurer als in Deutschland. Also wir haben deutlich höhere Kosten, wenn wir beim Einkaufen unterwegs sind, als in Deutschland. Definitiv. Leider.
Gibt es sonst was, was du vermisst aus Deutschland? Vielleicht auch, weil einige immer fragen, so Gesundheitsversorgung. Wenn ich mir jetzt auch so vorstelle, so man wohnt in so einer Bucht, eben so kleinere Dörfer und so. In Deutschland eben kennt man ja gute Abdeckung mit Krankenhäuser, Ärzte und so, auch wenn man natürlich teilweise lange warten muss. Aber wie ist das da bei euch?
Also wir waren bis jetzt in keinem. Toi, toi, toi. Die Krankenhäuser hier sind recht gut verteilt. Also wir haben in Kotor natürlich eins und in Tivat wurde jetzt ein neues gebaut. Die sind natürlich nicht auf deutschem Niveau, aber dennoch nicht schlecht. Und wir hatten auch schon Arztbesuche, die sehr, sehr positiv waren. Also von der gesundheitlichen Versorgung habe ich überhaupt keine Bedenken. Und wenn jetzt irgendein Notfall wäre, dann müssten wir halt durch die Bucht durchfahren. Das würde dann ungefähr 20 Minuten dauern, aber auch das ist machbar. Ansonsten vermisse ich tatsächlich dadurch, dass wir viel durch die Bucht fahren, normale Straßen. Also das ist wirklich eins, was ich unglaublich vermisse. Allerdings muss ich auch sagen, es macht Spaß, durch die Bucht zu fahren, weil man halt auf Meereshöhe fährt und man hat die ganze Zeit das Meer entweder zu seiner Rechten oder zu seiner Linken, was man natürlich in Deutschland nicht hat. Also das hat dann auch wieder einen Vorteil und einen Charme. Aber ansonsten vermisse ich ehrlich gesagt nicht wirklich viel aus Deutschland. Also mir fällt jetzt aktuell nichts ein, was ich sagen würde, ja genau das vermisse ich.
Was gibst du Menschen für Tipps mit, die jetzt hier zuhören und die vielleicht auch die Bilder von der Bucht gesehen haben? Da, ja, das ist ja der Wahnsinn. Also da würde ich auch gerne leben. Was für Tipps gibst du Menschen mit, die dahin auswandern wollen?
Also speziell nach Montenegro würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man die Einreise und auch die Beantragung von der Aufenthaltsgenehmigung definitiv zusammen mit einem Berater machen sollte. Einfach weil die bürokratischen Hürden nicht ganz ohne sind. Also es ist auf jeden Fall alles relativ unkompliziert, aber man muss es verstehen und man muss auch die Sprache verstehen. Und es gibt auch viele Dinge, die man beachten muss, weshalb auf jeden Fall da ein Berater sehr, sehr gut ist. Allerdings muss man auch da aufpassen, es gibt da einige schwarze Schafe. Davon habe ich auch schon ein paar Geschichten gehört. Ansonsten würde ich auf jeden Fall empfehlen, ein sehr gutes finanzielles Polster mitzubringen. Auch mit dem Hintergedanken, dass wahrscheinlich hier selber kein gutes Umfeld für ein Job gegeben ist, einfach weil der Mindestlohn sehr, sehr niedrig liegt und mit den sehr, sehr hohen Lebenshaltungskosten es dann etwas schwer werden könnte, sich dort über Wasser zu halten. Und ansonsten, ich glaube, das haben auch schon sehr, sehr viele in deinem Podcast gesagt, nur empfehlen, wenn jemand irgendwie den Drang hat oder die Frage sich stellt, ob er irgendwo hin auswandern sollte, dann sollte er das definitiv tun. Weil wenn man sich hinterher fragt, nachdem man es nicht gemacht hat, ja, wenn man 80 ist oder so, hätte ich es doch gemacht, dann ist man vielleicht hinterher ja, enttäuscht oder man hätte dann eventuell etwas haben können, was man verpasst hat. Also das Mutigsein ist in diesem Fall, glaube ich, denke ich, ein sehr, sehr guter Begleiter für diese Entscheidung.
Weil du das noch gerade mit dem Job noch gesagt hast, eben, wir haben über euer Online-Business mit dem Drohnen-Coaching gesprochen. Habt ihr einen Plan B, falls das nicht funktioniert?
Ehrlich gesagt haben wir keinen Plan B, nein. Also es muss funktionieren und ich gehe auch ganz stark davon aus, dass es funktionieren wird. Wir bauen hier gerade noch nebenher, es ist kein Plan B, es ist so ein zweites Standbein, dass wir hier die Yachtverleihe und die Hotels mit Drohnenaufnahmen für Marketingzwecke versorgen. Das ist aber noch in den kleinen Kinderschuhen, also da geht es eventuell auch noch in die Richtung, aber ansonsten, wenn das nicht funktionieren sollte, dann müssen wir uns erst überlegen, was wir dann machen. Ja.
Wir hoffen natürlich auch, dass das funktioniert. Verlinken natürlich zu eurer Website, auch zu den Social-Media-Kanälen. Wer also zu Hause eine Drohne hat, und ich weiß, es ist immer schneller, sich so ein Ding zu kaufen, als es danach am Ende wirklich zu beherrschen. Also wer das wirklich lernen möchte, tolle Aufnahmen zu machen, unbedingt bei Andreas vorbeischauen. Wie gesagt, wir verlinken das in den Shownotes. Wenn wir zum Ende hin jetzt noch so ein bisschen in die Zukunft schauen, das haben wir schon gerade auch gemacht, aber wir spulen jetzt 2 Jahre vor. Was denkst du, wie sieht euer Leben, wie sieht dein Leben aus in Montenegro?
Ob wir dann noch in Montenegro sind, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das kann ich dir jetzt so fix gar nicht sagen.
Meinst du nicht?
Ich weiß es nicht. Also die Welt ist noch sehr groß. Wir haben auf jeden Fall Ambitionen, noch mehr von der Welt zu sehen. Ja, also wir wollen auf jeden Fall kein Nomadentum anstreben, aber wir hatten eigentlich schon noch vor, andere Ortschaften oder andere Länder dieses Planeten zu bereisen und dort dann eventuell auch zu verweilen. Nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich, oder nein, ich hoffe nicht, sondern in 2 Jahren wird unser Business, denke ich, laufen. Es wird uns einiges an Erfahrungen bringen und neue Momente und neue Möglichkeiten. Und in 2 Jahren sind wir eventuell noch in Montenegro oder eventuell auch schon in einem anderen Land.
Wo denn?
Die Philippinen sind sehr interessant.
Da hat es ja um die Ecke.
Aber auch Thailand ist ein sehr spannendes Land. Wie gesagt, die Welt ist sehr groß. Wir wissen noch nicht, wo es hingeht oder wo wir letztendlich dann bleiben werden. Trotz alledem immer wieder schön, hier in die Bucht zu schauen. Und wenn ich jetzt gerade mit dir rede, kann ich auch die ganze Zeit das Kreuzfahrtschiff da draußen beobachten. Also von dem her, ich würde diesen Anblick schon sehr vermissen, wenn ich ihn nicht mehr hätte und wir nicht mehr in Montenegro wären.
Aber ihr seid dann nicht so tief quasi da so verankert, dass ihr sagt, okay, wir rechnen erstmal die nächsten 5 Jahre mindestens da, sondern lasst euch quasi so ein bisschen treiben auch.
Wir lassen uns zumindest die Möglichkeit offen, falls wir hier nicht mehr bleiben wollen, aus irgendwelchen Gründen oder falls wir noch irgendwas finden, was noch besser ist, also Montenegro, kann ja sein, dass es das auch gibt, dass wir dann die Möglichkeit haben zu gehen. Ja, aber wir würden das natürlich vorher wieder mit den Kindern besprechen und weil wir ja als gesamte Familie auch dorthin gehen müssen oder wollen. Und zusätzlich haben wir noch ein kleines Problem. Seit wir hier in Montenegro sind, haben wir auch mittlerweile Tierzuwachs bekommen. Und die müssten ja dann auch mit.
Andreas, vielen Dank für den Besuch hier im Podcast. Ich bin sehr gespannt. Also das heißt, wenn ihr weiterzieht, dann melde dich unbedingt auch bei mir, damit wir da nochmal drüber sprechen, wo es dann hingeht. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Liebe Grüße auch an deine Frau, die hier eine fleißige Hörerin im Podcast schon seit Jahren ist. Und ja, halt mich unbedingt auf dem Laufenden. Alles Gute.
Ja, vielen Dank. Auch vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ich werde dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten.
Das war die Auswanderungsgeschichte von Andreas Reichherzer, der mit seiner Familie Deutschland vor genau einem Jahr verlassen hat und inzwischen in Montenegro lebt. Die Links zu Andreas, zur Webseite, den Social-Media-Kanälen findest du bei mir in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Ich freue mich jetzt auf dich in der nächsten Woche, wenn ich endlich enthüllen darf, was es hier bei Einfach Aussteigen Neues gibt. Wenn du also Lust hast, von Anfang an dabei zu sein, dann hör unbedingt in die Folge in der nächsten Woche rein und abonniere kostenfrei meinen Auswandererletter. Link dazu in den Shownotes. Vielen Dank jetzt fürs Reinhören und Weiterempfehlen meines Podcasts. Bis dahin, alles Gute, ciao.